Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, wie Gabi schon angekündigt hat, wollen wir heute über Hirten nachdenken, die im Auftrag Gottes ihre Arbeit tun sollen. Und ihr könnt es euch denken, wohl weniger an Tieren, dafür aber an Menschen. Hirten, die sich in guter Weise um ihre menschlichen Schafe kümmern, als Führer, Arzt, Mentor und Seelsorger. Hirten, die eine Sicht, eine Übersicht haben, die Ruhe ausstrahlen, bei dem man auftanken kann. Die helfen zur Seite stehen, um auch den Durst und den Hunger zu stillen. Eben Hirten nach Gottes Willen, die ermutigen, anspornen, trösten, aber auch ermahnen und auch belehren. So sollte und so soll es sein. Aber die Realität war wohl in der Tat eine andere. So war auch schon das Leiten einer Gemeinde, das Hirtesein, das Weiden im Auftrag Gottes im ersten nachchristlichen Jahrhundert scheinbar nicht frei von Problemen. Nachzulesen unter anderem in den alttestamentlichen Büchern Jeremia und Hesekiel. Und auch im neutestamentlichen Kapitel des ersten Petrusbriefes geht der Apostel neben vielen anderen auf die Verantwortung der Ältesten, der Hirten in der Gemeinde ein. Es muss auch hier gute Gründe gegeben haben, wozu sonst die Ermahnung. Nun, ich denke, Petrus will auch uns daran erinnern, dass diese Leitungsaufgabe und damit auch die entsprechende Verantwortung bis heute nicht an Bedeutung verloren hat. Lassen wir den Text auf uns wirken und hören auch wir auf die Mahnung an die Ältesten und die Gemeinde. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn ihr scheinen wird, der Erzählte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Zeilen an die Auserwählten verstreut in der Fremde, im Gebiet der heutigen Türkei, in Pontus, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asien und Bithynien. Wie schon erwähnt, dürfen wir annehmen, dass Petrus manches gehört und erlebt hatte, was ihn veranlasst hat, seine Impulse und Ermahnung so klar an die Ältesten der Gemeinde zu formulieren. Dabei gibt er, so empfinde ich es jedenfalls, keine abgehobenen Ratschläge, sondern bleibt einer von ihnen. Natürlich schreibt er den Brüdern in der Autorität als Zeuge der Leiden Christi, und die hat er auch, sieht sich aber dennoch als Bruder, als Mitältester, der an ihrer Seite steht. Er ist Zeuge der Leiden Christi, er hat sie hautnah miterlebt, die Ausgrenzung, die Verlassenheit Jesu durch Gott und Menschen. Ja, er und auch wir sind Zeugen dafür, dass wir alle mitschuldig sind an den Leiden Christi. Und auch Zeugen dafür, dass das Reich Gottes in der Nachfolge Jesu Christi nicht einfach nur Wohlbefinden und ein Triumphzug durch die Welt war und ist. Wir können das mit einem Amen bestätigen. Aber Petrus hat auf dem Weg der Nachfolge erlebt und gelernt, auch durch Bedrängung und Anfeindung, und wusste sich in ganz besonderer Weise abhängig von Christus. Abhängigkeit, die ihn in der Hoffnung bestärkte, dass er schon zur Gottes neuen Welt gehörte. Genau wie sie. Das will er ihnen und auch uns vermitteln. Das ist sein Wunsch für die Briefempfänger. Wenn auch wir teilhaben an den Leiden Christi, wenn wir das von Herzen erkennen und zulassen, wird sich ganz sicher im sehr positiven Sinn in uns vieles verändern. Es wird nicht wirkungslos bleiben. Es ist so wichtig, diese geistliche Ebene immer wieder vor Augen gestellt zu bekommen, im Blick zu haben, im Herzen zu bewegen, sich nach ihr auszustrecken. Manchmal denke ich, gibt es sie eigentlich noch, die Mahner, die Ermahner, die Brüder und Schwestern, die daran erinnern, die aufstehen, die sich trauen, die vielleicht auch unbequem sind mit ihren Äußerungen, weil sie mahnen wollen, mahnen müssen. Vielleicht weniger durch prophetische Offenbarungen, wie wir sie vielleicht uns ausmalen, sondern die sich am Wort Gottes, das alles entscheidende Kriterium für uns, orientieren. In der Bibel sind sie beschrieben, finden wir sie in ihrer Hirtenfunktion. Ich könnte mir denken, für viele waren es unangenehme Zeitgenossen, weil sie überhaupt nicht den Beifall der Menschen suchten oder aber Gottes Willen Aussprachen vertraten und auch taten. Ja, der eine oder andere vielleicht auch mit großen Ringen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Welch eine Tiefe steckt in diesen Worten. So auch hier in Vers 2, wo Petrus für mich etwas ganz Entscheidendes sagte, nämlich, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Gehen wir einen Moment auf die Weide. Dieses weidet meint etwas völlig anderes, als Schafe einfach laufen zu lassen und sich einen schönen Tag zu machen. Weiden ist ein sehr umfassender, aktiver Dienst. Denn als Hirte muss man wissen, wo die guten Weidegründe sind, um die Schafe dorthin zu führen. Man muss seine Schafe kennen, jedes einzelne, und sie zusammen hüten. Und notfalls muss man sich auch schützend vor sich stellen und sie unter dem ganzen Einsatz gegen Angriffe von außen verteidigen. Lassen wir auch die weiteren Worte von Vers 2 auf uns wirken. Sie sind anbefohlen. Absolut beachtenswert. Die Herde gehört nicht dem Hirten oder den Hirten. Es handelt sich um die Herde Gottes, die den Hirten anvertraut ist. Man hat also keine Position inne, sondern übt eine Funktion aus. Nicht, weil es doch irgendwer tun muss, nicht, weil es von dir und mir erwartet wird, sondern freiwillig, von Herzen, zu Gottes Ehre. Tun wir alle, egal ob Hirte oder Schaf, das, was wir tun, freiwillig und gerne, nicht gezwungen, sondern nach der Art Gottes in seiner Liebe aus freien Stücken. Ich denke, weniger entscheidend sind entsprechende Führungsseminare, aber dafür die Hilfe von oben, die Hilfe und die Kraft. Seien wir berührend, überzeugend, weil wir selbst berührt und überzeugt sind. Wer nur mit angestrengter Miene herumläuft, wer nur unter Druck arbeitet, der strahlt doch keine Lebendigkeit aus. Von dem kann keine Freude auf andere überspringen. Nur wer seinen Dienst aus innerer Freude und Freiheit tut und in Freiheit tut, kann auch andere in die Freiheit führen und ihnen zur Lebensfreude verhelfen. Ja, von innen heraus. Es bleibt dabei aus Liebe zu Gott und auch aus Liebe zu den Menschen. Wir müssen uns zu ihm als Quelle begeben, um daraus zu schöpfen. Denn niemand anders kann diese Liebe und alles, was nötig ist, in mir und in dir entfachen, als Jesus selbst, in der Kraft des Heiligen Geistes. Nun, auch heute gilt wohl eher, zuerst für sich selbst zu sorgen und seine eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und das stellt auch Petrus hier fest, es menschelt leider bei den Hirten und auch bei den Schafen. Nun, heute geht es hoffentlich nicht mehr um eine persönliche Bereicherung in finanzieller Form, wie in unserem Text angedeutet. Ich mag darüber eigentlich gar nicht nachdenken. Aber vielleicht sind es ja andere Gründe und Dinge, die einen bewegen, so ein Amt zu übernehmen. Hebt es einen vielleicht aus der Masse der Herde heraus? Verleiht es unter Umständen Ansehen, Bedeutung, in gewisser Form auch Macht? Wer so ein Amt innehat, der möchte sicherlich in seinem Bereich etwas zu sagen haben. Darf doch nicht einfach so übergangen und übersehen werden. Wer ein Amt hat, verfügt auch über die ein oder andere Beziehung, bekommt Informationen, die andere nicht haben und weiß natürlich auch früher Bescheid. Da berichtete mir jemand vor kurzem, dass sich Brüder in den Gemeinderat riefen ließen, die selbstständig waren und Vorteile für sich darin gesehen haben. Oder wir selbst haben vor vielen Jahren erlebt, als Frischlinge im Glauben, welche Macht von der Leitung ausgeübt wurde. Trotz Meditation war von ihrer Seite aus keine Einsicht erkennbar. Das ist eine Macht, die immer kaputt macht. Macht macht immer kaputt. Aber das alles ist, wenn wir die weisen Worte von Petrus auf uns wirken lassen, mit dem Hirtenamt in der Gemeinde Gottes nicht vereinbar. Wie stellst du dir einen Hirten vor? Ich sage, als menschliches Schaf will ich mich beim Hirten wohlfühlen, gut behütet wissen. Das Bild, das man sich von einem Hirten macht, lässt einen zur Ruhe kommen, ist positiv, idyllisch. So stellt man sich vielleicht auch vom 23. Psalm beeinflusst einen Hirten als jemanden vor, der fürsorglich ist, bereit für seine Herde zu kämpfen und sich für sie aufzuopfern. Bereit, einem verlorenen Schaf nachzugehen und alles daran zu setzen, um es selbst aus auswegloser Situation zu retten. Tja, so ist Gott. Ja, Gott ist so ein Hirte. Auch Jesus nennt sich den guten Hirten und er ist es auch. Und wir? Nein, nein, wir können uns damit wohl nicht vergleichen. Aber man kann sich mühen, nach Kräften sein Bestes zu geben, mit Gottes Hilfe, zu seiner Ehre. Denn wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch viel fordern. So sagt es uns Gottes Wort. So wird es eines Tages sein. Wer ein Amt innehat, sollte in all seinem Tun niemals vergessen. Erst recht, wenn er sich berufen weiß, wem er es verdankt, zu wessen Ehre er es ausübt und wem er einmal Rechenschaft ablegen muss. Und bitte sag jetzt nicht, als Schaf geht mich das ja eigentlich gar nichts an. Aber ich denke, das tut es sehr wohl. Denn wir alle sind Schafe des einen großen Hirten und sollten niemals vergessen, dass jeder Rechenschaft ablegen muss. Denn in irgendeiner Beziehung werden wir alle zu Hirten für jemanden anderen. In irgendeiner Beziehung. Ich muss und will hier einfügen, dass ich hier nicht die Furcht an die erste Stelle stellen möchte, sondern die Liebe zum Oberhirten. Hört mal diesen Satz. Ein guter Hirte, ein Verantwortlicher in der Gemeindeleitung, beherrscht die Hebammenkunst. Er oder sie gebiert nicht selbst, aber hilft dem Leben, dem neuen Leben auf die Welt. Er oder sie gebiert nicht selbst, aber hilft dem Leben auf die Welt und hilft dem Leben in der Welt. Wie gut, dass wir Brüder und Schwestern haben, die als gute Vorbilder im Wort und in der Tat die Schafe geweidet haben und auch noch weiden und weiden wollen. Die nicht selbst gebären, aber dem Leben, dem neuen Leben helfen und dienen wollen. Die keine Meinung und Entscheidung aus dem Bauch herausfällen oder irgendwelchen Gefühlen nachgehen, sondern dem Leben in Weisheit, orientiert am Wort Gottes, helfen und dienen wollen. Hirten, die sich nicht auf ein Podest stellen, sondern den Schafen gleich sind und sich hoffentlich noch unter ihnen sehen, Hirten, die bereit sind, sich tief, tief zu bücken. Eben Hirten, denen die Hebammenkunst geschenkt ist und die sie geleitet beherrschen. Aber, und das muss auch hier genannt sein, entscheidend ist selbstverständlich auch die Bereitschaft der Gemeindeglieder, der Schafe, sich leiten zu lassen, sich Führung und Fürsorge gefallen zu lassen. Das erfordert manchmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Demut. Hören wir dazu die Worte Jesu. Lassen wir sie nachklingen und nehmen wir sie uns zu Herzen. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und es heißt weiter, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Haben wir die Ruhe in unseren Seelen, egal ob Hirte oder Schaf? Den Demütigen gibt Gott Gnade. Ja, dieser Satz ist fast eine Ohrfeige für den modernen, autonomen Menschen, der bei sich selbst bestimmt und sich nicht bestimmen lassen will. Aber für Menschen in der Nachfolge sollte Demut die Antwort sein auf die Begegnung mit Gott und seinem Handeln an uns. Die Antwort, sich ihm von Herzen unterordnen zu wollen. Ja, wieder Kind zu werden und Kind zu sein. Nico, der mir gestern erzählte, dass er sehr gerne einen Bruder neben sich gehabt hätte, der ihn begleitet. Nico sitzt heute hier alleine. Das denke ich, das ist Hingabe, das ist Liebe. Auch wenn man sich nicht ganz sicher ist. Wunderbar, großartig. Und so sehe ich, diese kindliche Demut ist kein kriecherisches Handeln, sondern eine bewusste und kraftvolle Orientierung und Selbstbeschränkung hin zu Gott und auch hin zu den Menschen. Eine Demut, die anderen Raum lässt und auch Raum schafft. Orientiert an der himmlischen Heeresleitung. Wir haben einen wunderbaren Bruder und Freund an unserer Seite, der uns helfen möchte. Weil keiner von uns garantieren kann, immer und überall ein guter Hirte, ein gutes Schaf zu sein. Allein Jesus Christus ist der gute Hirte, der Erzhirte. Er ist das Vorbild, das Urbild des Hirteseins. Unser Vorbild im Dienst, in der Demut, in der Dankbarkeit, im Durchhaltevermögen und der Deutlichkeit, um Menschen zu retten und Verlorenen nachzugehen. Zu ihm dürfen wir immer wieder kommen und um Vergebung bitten, wo wir schuldig geworden sind. Und dann auch Hilfe und Weisung für den Weg zu erbitten. Vielleicht stellen wir an andere oder auch an uns selbst besonders hohe Vorbildbegabungen oder hohe Ansprüche. Auf sie möchte ich einen Moment schauen und ich möchte euch mitnehmen. Aber wir wollen das tun mit dem barmherzigen Blick von Jesus. Herausragende Ansprüche und an Vorbilder. Ich bin ehrlich, ich denke, es sind und bleiben menschliche Ideal- und Fantasiebilder, die wir nicht erwarten und auch selbst nicht erreichen können. Wir, du und ich, werden anderen Dinge schuldig bleiben. Ja, es ist und bleibt Bestandteil unseres Menschseins, dass wir Fehler machen. Fehler manchmal gerade, weil wir alles richtig machen wollen. Fehler, weil wir uns zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch zu entscheiden haben. Fehler, weil wir Menschen sind, in denen der alte Adam, die alte Eva und der neue Adam und die neue Eva gegenwärtig sind. Nein, ich denke, wir brauchen keine Ideal- oder Fantasiebilder, sondern Vorbilder, vorbildliche Hirten und auch vorbildliche Schafe, die eingestehen, dass sie nicht vollkommen sind und durchaus auch Fehler machen. Menschen, die ihre Schwächen benennen können. Menschen, die dann auch Verantwortung dafür übernehmen und daraus lernen und lernen und lernen, es mit Gottes Hilfe besser machen zu wollen. Ich bin gewiss, der Erzhirte wird auch die, die in der Verantwortung stehen, die Aufgaben übernommen haben, wieder aufrichten. Er wird sie freisprechen und ermutigen, weil er alle Schuld und alles Versagen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für jeden, der von Herzen glaubt, ans Kreuz getragen hat. So hat er auch den unvollkommenen Petrus aufs Neue beauftragt: Weide meine Lämmer. Und Petrus sagt heute zu uns: Seid Vorbilder der Herde. Er ist das Vorbild eines Menschen, der Fehler machte, der den Mund zu voll nahm, um sich anschließend zutiefst zu schämen. Und der dann doch erfahren durfte, Jesus nahm ihn an. Petrus war überzeugt mit jeder Faser seines Herzens, er werde immer offen zu Jesus stehen können. Doch kaum kam es darauf an, hat er Jesus verleugnet. Hat so getan, als kenne er nicht. Wie hat er sich zu Tränen geschämt, wie ihn Lukas berichtet, als er sein eigenes Handeln erkannte. Er hat gelitten, als Jesus starb und glaubte, seine ganze Sache und sich selbst verloren. Doch an Ostern am leeren Grab hat er neues Vertrauen gefunden. Weiter ist er Jesus nachgefolgt, trotz seiner Scham über sich selbst. Er wurde eine der wichtigsten Personen der ersten Gemeinde. Auch Petrus hat gelernt, er hat es wirklich gelernt, an seinen eigenen Fehlern zu wachsen. Mit all seiner Scham, mit den Tränen und aller Erkenntnis durfte er auf Gottes Barmherzigkeit und Güte vertrauen und er tat es auch. Das soll uns Mut machen, immer wieder zu versuchen, in unseren Bereichen und nach den vorhandenen Kräften und allen Erfahrungen glaubwürdige Hirten und Schafe zu sein. Weil es uns, ich bleibe dabei, ein Herzensanliegen sein sollte, dem König aller Könige und dem Herrn aller Herren die Ehre zu geben. Erstens, weil er uns erliebt hat. Erliebt hat durch den Tod hindurch bis heute. Oder auch zweitens, weil kein aufrichtiges Bemühen unbeachtet bleibt. So schenkt uns Petrus heute im letzten Predigtsatz diesen frohmachenden Bonuspunkt, der uns Mut machen soll. Denn unser Dienst aneinander läuft nicht ins Leere, wird nicht ins Leere laufen. Jesus stellt uns eine Krone in Aussicht. Eine Krone, wo vergleichbar mit einem Siegeskranz. Unverwelklich, ja unkaputtbar. Und zwar vom Oberhirten höchstpersönlich überreicht. Ein Siegeskranz der Herrlichkeit. Ein Preis, der nicht in einer Vitrine verstauben ist, wie so vieles, was darin steht, sondern unser Leben schon im Hier und Jetzt erhält. Obwohl uns die Niederung und die rauen Weiden des Alltags begleiten und auch bedrücken. Ein Preis mit Ewigkeitsperspektive. Nein, wir gehen nicht ohne Lohn nach Hause, wenn uns Gemeinde wie beschrieben gelingt, freiwillig, von Herzen, als willige und lernbereite Hirten und Schafe. Lasst uns mit diesem Wissen und in dieser Haltung Jesus nachfolgen. Gottes Barmherzigkeit, so heißt der heutige Sonntag im Kirchenjahr. Gott ist barmherzig mit uns Menschen. Gerade diese Zeit erinnert uns daran. An Karfreitag sind wir den Weg gedanklich mitgegangen, den Jesus auf sich genommen hat. Ostern haben wir Gottes Liebe gefeiert, die stärker ist als der Tod. Seine Liebe und seine Barmherzigkeit gilt uns. Egal, ob wir Verantwortung in der Gemeinschaft übernehmen oder im persönlichen Bereich, egal, ob wir uns Vorbilder suchen oder selbst zum Vorbild werden möchten, orientieren wir uns, egal ob Hirte oder Schaf, in allem, allein an unserem Erzhirten Jesus Christus und bitten wir ihn tagtäglich um Hilfe. Mehr brauchen wir nicht für unseren Weg. Amen. Und so bewahre der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.